Rainer, lies mal vor. 25. Kapitel. Überblick von San Francisco. Ein Meeting. Es war 7 Uhr vormittags, als Phileas Fogg, Mrs. Ayuda und Passepartout den amerikanischen Kontinent betraten. Sofern man den schwimmenden Cay, wo sie ausstiegen, so nennen darf. Diese Cays, welche mit der Flut steigen und fallen, erleichtern das Laden und Abladen der Schiffe. Da legen sich die Clipper aller Größen vor, die Dampfer aller Nationalitäten, die mehrstöckigen Dampfboote, welche den Sacramento und seine Zuflüsse befahren. Da sind auch die Produkte eines Handels gehäuft, der sich nach Mexiko, Peru, Chile, Brasilien, Europa, Asien und allen Inseln des Stillen Meeres erstreckt. Passepartout, in dem freudigen Gefühl, endlich den amerikanischen Boden zu betreten, glaubte seine Landung mit einem gewagten Sprung besten Stiles ausführen zu müssen. Als er aber auf den wurmstichigen Bretterboden des Kais herabkam, wäre er beinahe durch und durch gedrungen. Ganz bestürzt über die Art, wie er auf dem neuen Kontinent Fuß gefasst, stieß der brave Junge einen entsetzlichen Schrei aus, der eine ganze Schar Kormorane und Pelikane aufscheuchte, welche auf diesen beweglichen Kais hausten. So wie Herr Fogg ausgestiegen war, erkundigte er sich nach der Abfahrt des nächsten Bahnzuges nach New York. Da dieses erst um 6 Uhr abends war, so hatte er den vollen Tag auf die Hauptstadt Kaliforniens zu verwenden. Er ließ für sich und Mrs. Ayuda einen Wagen kommen, auf dessen Bock Passepartout Platz nahm. Und das Fuhrwerk rollte, um $3 den Kurs, zum International Hotel. Von seinem erhabenen Sitz herab betrachtete Passepartout neugierig die große amerikanische Stadt. Breite Straßen, niedrige, der Linie nach gereihte Häuser, Kirchen und Tempel von angelsächsischer Gotik, ungeheure Docks, Lagerhäuser wie Paläste, teils aus Holz, teils aus Ziegelsteinen, in den Straßen zahlreiche Fuhrwerke, Omnibusse, Rinnenschienenwagen und auf den Trottoirs scharenweise nicht allein Amerikaner und Europäer, sondern auch Chinesen und Inder. Kurz, die Bestandteile einer Bevölkerung von mehr als 200.000 Bewohnern. Passepartout war von diesem Anblick ganz überrascht. Er dachte noch an die märchenhafte Stadt von 1849, die Stadt der Banditen, Brandstifter und Mörder, die herbeiströmten, um Goldbarren zu gewinnen. Nur der ungeheure Sammelplatz aller Herabgewürdigten und Ausgestoßenen, wo man um Goldstaub spielte, den Revolver in der einen Hand, in der anderen einen Dolch. Aber diese goldene Zeit war vorüber. San Francisco hatte jetzt das Aussehen einer großen Handelsstadt. Der hohe Turm des Stadthauses mit seinen Wächtern beherrschte alle diese in rechten Winkeln sich durchschneidenden Straßen und Baumgänge, zwischen welchen grüne Plätze einen heiteren Anblick gewährten, sodann eine chinesische Stadt, welche aus dem himmlischen Reich in eine Schachtel mit Spielzeug verpflanzt schien. Keine Sombreros mehr, keine Rothemden nach der Art der Goldjäger, keine Inder mit Federn, sondern Seidenhüte und schwarze Kleider und viele Gentlemen von verzehrender Tätigkeit. Einige Straßen, unter anderem Montgomery, waren mit glänzenden Magazinen umgeben, worin man die Produkte der ganzen Welt ausgelegt fand. Als Passepartout beim International Hotel anlangte, kam es ihm vor, als sei er nicht aus England herausgekommen. Im Erdgeschoss befand sich ein ungeheurer Schenkplatz, worin jedermann unentgeltlich bedient wurde. Getrocknetes Fleisch, Austernsuppe, Zwieback und Chester wurden ausgeteilt, ohne dass der Gast die Börse zu ziehen hatte. Er brauchte nur den Trunk zu bezahlen. Ale, Portwein oder Sherry, wenn er Lust dazu hatte. Das kam dem Passepartout sehr amerikanisch vor. Die Restauration im Hotel war angenehm. Herr Fogg und Mrs. Ayuda nahmen an einer Tafel Platz und wurden von Schwarzen in schönstem Schwarz auf Tellern und Schüsseln aus Lilliput reichlich bedient. Nach dem Frühstück verließ Phileas Fogg in Begleitung von Mrs. Ayuda das Hotel, um sich auf dem Büro des englischen Konsuls seinen Pass visieren zu lassen. Auf dem Trottoir stieß er auf seinen Diener, der ihn fragte, ob es nicht klug sei, bevor man den Zug der Pacificbahn besteige, sich mit einigen Dutzend Karabiner Enfield oder Revolver Colt zu versehen. Passepartout hatte von Sioux und Pawnees reden hören, welche die Bahnzüge überfallen und einholten. Herr Fogg hielt es zwar für eine unnötige Vorsicht, doch ließ er ihm frei zu tun, wie es ihm beliebe. Danach ging er auf das Büro des Konsularagenten zu. Noch hatte er keine 200 Schritt gemacht, als er zufällig auf Fix stieß. Dieser stellte sich äußerst überrascht. »Wie, die Herren Fogg und Fix hatten die Fahrt über das stille Meer miteinander gemacht, ohne sich an Bord zu begegnen?« Jedenfalls fühlte sich Fix nur sehr geehrt, dem Gentleman, welchem er so viel verdankte, zu begegnen, und da ihn seine Geschäfte nach Europa zurückriefen, so würde es ihn unendlich freuen, seine Reise in so angenehmer Gesellschaft fortzusetzen. Herr Fogg erwiderte, die Ehre wäre auf seiner Seite, und Fix, dem es sehr darum zu tun war, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, bat um die Erlaubnis, sich bei der Besichtigung der so merkwürdigen Stadt San Francisco ihm anzuschließen. Es ward ihm gewährt. So schlenderten denn Mrs. Ayuda, Phileas Fogg und Fix durch die Straßen und befanden sich bald auf der Montgomery Street, wo das große Zusammenströmen des Volkes stattfand. Auf den Trottoirs, mitten auf der Chaussee, auf den Rinnschienenwegen, im Eingang der Läden, an den Fenstern aller Häuser und selbst auf den Dächern eine unzählbare Menge. Zettelträger drangen durch alle Gruppen, Flaggen und Wimpel flatterten, lautes Geschrei vernahm man überall.
»Hurra für Kemmerfield! Hurra für Mandyboy!«
Es war ein Meeting. So meinte wenigstens Fix, der seine Gedanken Herrn Fogg mit dem Beigefügten mitteilte.
»Es wird vielleicht geraten sein, dass wir uns nicht in dies Gedränge hineinwagen. Da setzt es nur schlimme Püffe.«
»Gewiss«, erwiderte Phileas Fogg, »und die Faustpüffe um der Politik willen sind darum nicht minder Püffe.« Fix glaubte, als er diese Bemerkung hörte, lächeln zu müssen. Und um zuzuschauen, ohne ins Gedränge zu kommen, stellten sich Mrs. Ayuda und Phileas Fogg mit ihm auf den oberen Absatz einer Treppe, welche von einer Terrasse der Montgomery Street herabführte. Vor ihren Augen, auf der anderen Seite der Straße, zwischen der Werfte eines Kohlengeschäftes und dem Magazin eines Petroleumhändlers, befand sich in freier Luft ein geräumiges Büro, welchem die Menge von verschiedenen Seiten her zuzuströmen schien. Und jetzt, zu welchem Zweck dieses Meeting? Aus welchem Anlass wurde es gehalten? Phileas Fogg wusste es nicht. Handelte es sich um die Ernennung eines hohen Militär- oder Zivilbeamten, eines Staatengouverneurs oder Abgeordneten zum Kongress? Man hätte darauf schwören mögen, wenn man das außerordentliche Leben und Treiben sah, welches die Stadt in leidenschaftliche Bewegung setzte. In diesem Augenblick vollzog sich eine ungeheure Bewegung in der Menge. Alle Hände ragten in die Luft empor. Manche, fest zusammengeballt, schienen sich mitten unter Geschrei auf und ab zu bewegen. Allerdings eine energische Art, sein Votum zu formulieren. Die wogende Masse war wie von Wirbeln bewegt. Die Fahnen wankten, verschwanden einen Augenblick, kamen zerfetzt wieder zum Vorschein. Die Wellenbewegung pflanzte sich bis zur Treppe fort, während an der Oberfläche alle Köpfe wogten, wie ein durch Windstoß plötzlich aufgerührtes Meer. Die Anzahl der schwarzen Hüte verminderte sich augenfällig, und die meisten schienen an ihrer natürlichen Größe eingebüßt zu haben.
»Offenbar ist es ein Meeting«, sagte Fix, »und in einer Frage von durchgreifendem Interesse. Es sollte mich nicht wundern, wenn es sich noch um die Alabama-Frage handelte, obwohl sie bereits gelöst ist.«
»Vielleicht«, erwiderte Fogg.
»Jedenfalls«,
fuhr Fix fort,
stehen sich zwei Bewerber im Kampf gegenüber. Kemmerfield und Mandyboy.
Mrs. Ayuda, an Phileas Foggs Arm, sah mit Verwunderung der lärmenden Szene zu, und Fix fragte einen seiner Nachbarn um den Grund dieser Volksgärung, als die Bewegung sich noch deutlicher aussprach. Die Hurras, mit Beschimpfungen gewürzt, verdoppelten sich. Fahnenschafte wurden zu Angriffswaffen. Überall Fäuste statt Hände. Von den Wagen herab, die man anhielt, von dem Omnibus, deren Fahrt man sperrte, regnete es Püffe. Man griff nach allem zum Werfen. Stiefel und Schuhe flogen durch die Luft, und es schien gar, als mischten Revolver ihr nationales Knallen mit dem Rufen der Menge. Das lärmende Gedränge kam näher zur Treppe und überflutete die ersten Stufen. Die eine Partei war ohne Zweifel zurückgedrängt, ohne dass die Zuschauer zu erkennen vermochten, ob Mandyboy oder Kemmerfield im Vorteil war.
»Ich halte es für geraten, dass wir uns zurückziehen«, sagte Fix,
dem es nicht darum zu tun war, dass sein Mann einen tüchtigen Schlag erhielt oder eine schlimme Sache auf den Hals bekäme.
»Wenn bei allem diesem von England die Rede ist und man erkennt uns im Getümmel, so wird es uns übel ergehen.«
»Ein englischer Bürger«, versetzte Phileas Fogg. Aber der Gentleman konnte nicht einmal ausreden. Es erhob sich ein fürchterliches Geschrei von der Terrasse vor der Treppe.
»Hurra! Hip, hip für Mandyboy!«
rief's aus einer Truppe Wähler, die zum Beistand anrückte und die Anhänger Kemmerfields in die Seite packte. Herr Fogg, Mrs. Ayuda, Fix befanden sich zwischen zwei Feuern, konnten nicht mehr entrinnen. Dieser mit Bleistöcken und Totschlägern bewaffnete Menschenstrom war unwiderstehlich. Phileas Fogg und Fix, welche der jungen Frau Schutz boten, wurden fürchterlich herumgestoßen. Fogg, so phlegmatisch wie immer, wollte sich mit der Naturwaffe seiner Fäuste wehren, aber es half nichts. Ein großer, breitschultriger Bursche mit rotem Bart und farbiger Haut, dem Anschein nach der Führer einer Rotte, schwang über Fogg seine furchtbare Faust und würde ihn arg getroffen haben, hätte nicht Fix aus Hingebung den Schlag aufgefangen. Unter seinem plattgedrückten Seidenhut schwoll dem Detective gleich eine ungeheure Beule.
»Yankee«,
rief Herr Fogg und warf seinem Gegner einen Blick voll Verachtung zu.
»Ein Engländer«,
erwiderte der andere.
»Wir werden uns wiederfinden.«
»Wann es Ihnen beliebt.«
»Ihr Name?«
»Phileas Fogg, der Ihrige.«
»Oberst Sam Proctor.«
Darauf flutete die Menge vorüber. Fix wurde zu Boden geworfen, stand mit zerrissenen Kleidern wieder auf, doch ohne bedeutende Quetschung. Sein Reisepaletot und seine Hosen waren arg zerrissen, doch war Mrs. Ayuda verschont geblieben und nur Fix hatte seinen Schlag bekommen. »Danke«, sagte Herr Fogg zu dem Agenten, sobald sie aus dem Gedränge waren.
»Kein Grund dazu«,
erwiderte Fix.
»Aber kommen Sie mit.«
»Wohin?«
»In eine Kleiderhandlung.«
Wirklich, war ein solcher Besuch dringend. Die Kleidung beider war zerfetzt, als hätten sich dieselben auf Rechnung der ehrenwerten Kemmerfield und Mandyboy selbst herumgeschlagen. Nach Verlauf einer Stunde waren sie wieder in anständigem Zustand und begaben sich zurück ins International Hotel. Hier wartete bereits Passepartout auf seinen Herrn mit einem halben Dutzend sechsläufigen Revolverdolchen mit Zündlöchern in der Mitte. Als er Fix in Begleitung des Herrn Fogg sah, ward seine Stirn düster. Aber als Mrs. Ayuda in Kürze erzählte, was vorgefallen war, ward Passepartout wieder freundlich. Fix war offenbar kein Feind mehr, sondern ein Verbündeter. Und er hielt Wort. Nach Beendigung des Diner fuhr eine Kutsche vor, um die Reisenden mit ihrem Gepäck auf den Bahnhof zu bringen. Im Augenblick des Einsteigens sprach Herr Fogg zu Fix: »Haben Sie diesen Oberst Proctor nicht wiedergesehen?«
»Nein«,
erwiderte Fix. »Ich werde wieder nach Amerika kommen und ihn dann finden«, sagte Fogg kaltblütig. »Ein englischer Bürger darf sich so eine Behandlung nicht gefallen lassen.« Der Agent lächelte, ohne etwas zu erwidern. Aber man sieht, Herr Fogg gehörte zu der Sorte von Engländern, die, wenn sie auch in ihrer Heimat das Duell nicht leiden mögen, im Ausland sich schlagen, wenn sich's darum handelt, ihre Ehre zu behaupten. Um 5:45 kamen die Reisenden auf den Bahnhof und fanden den Zug zur Abfahrt bereit. Als Herr Fogg im Begriff war, einzusteigen, bemerkte er einen Beamten, trat zu ihm und fragte:
»Mein Freund, hat es nicht heute zu San Francisco unruhige Auftritte gegeben?«
»Es war ein Meeting, mein Herr«,
war die Antwort. »Doch habe ich in den Straßen starke Aufregung bemerkt.«
»Es handelte sich nur um ein Meeting für eine Wahl.«
»Eines Obergenerals vielleicht?« fragte Herr Fogg.
»Nein, mein Herr, eines Friedensrichters.«
Hierauf stieg Fogg in den Waggon und der Zug brauste von dannen.